Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Mit Raphael Szmárczok. Hallo. Zwischen Tagebuch, Lebensberatung und Theorie-Sammelsurium. Die Kolumnen der Journalistin Nina Kunz sind in dem Sammelband Ich denk, ich denk zu viel veröffentlicht worden. Gleich ist sie bei uns im Corso-Gespräch zu hören. Und jetzt einmal erstmal Musik von Lana Del Rey. Ihr Album Chemtrails Over the Country Club ist heute erschienen. Darüber reden wir gleich mit unserer Kritikerin Jenny Zilka.
I'm on the run with you, my sweet love, there's nothing wrong. Contemplating God under the chemtrails over the country club. Wearing our jewels in the swimming pool, me and my sister just playing it cool under the chemtrails over the country club. Take out your turquoise and all of your jewels. Go to the market, the kids swimming pools. Baby, what's your sign? My moon's in Leo, my Cancer is Sun. You won't play, you're no fun. Well, I don't care what they think. Drag racing my little red sports car. Sweet love, there's nothing wrong. Contemplating God under the chemtrails over the country club. Wearing our jewels in the swimming pool. Me and my sister just playing it cool under the chemtrails over the country club.
Meet you for coffee at the elementary schools. We laugh about nothing as the summer gets cool. It's beautiful how this deep normality settles down over me. I'm not bored or unhappy, I'm still so strange.
Heute Nacht ist die neue 7. Platte von Lana Del Rey herausgekommen. Darüber freuen sich sicherlich viele Menschen. Obwohl KritikerInnen sie nach wie vor für ein Kunstprodukt halten und ihr jeglichen Tiefgang absprechen, hat sich die 35-Jährige mit ihren lassiv düsteren atmosphärischen Songs zu einem der weltweit erfolgreichsten Popstars gemausert. Mit mittlerweile über 24 Millionen verkauften Tonträgern. Wie die neue Platte Chemtrails Over the Country Club klingt, darüber habe ich mit Musikjournalistin Jenny Zilka vor der Sendung sprechen können. Jenny, ist Chemtrails Over the Country Club ein typisches Lana Del Rey Album geworden oder geht es ganz experimentell und unvorhergesehen zur Sache?
Nee, das ist auf jeden Fall typisch. Diese Stimmung auf der Platte ist eben für sie sehr typisch dunkel, schläfrig, verloren. Viele nennen das ja ganz gerne sinnlich. Es gibt tatsächlich so gut wie gar keine Beats, also Drums auf dem Album, im Gegensatz zu der letzten Platte Norman Fucking Rockwell, die ja sehr opulent angereichert war, ist der Sound auf Chemtrails Over the Country Club eher sparsam oder auch sehr reduziert, auch auf viel akustische Gitarre und Klavier und Hall und Echo. Und darüber haucht sie dann zum Teil in wahnsinnigen Höhen. Das gibt dem Ganzen was Somnambules und was bewusst Zerbrechliches. Klar, das kennt man von ihr, aber das ist auch okay. Das ist eben ihr Sound. Ich fand einige der Songs wirklich sehr gut geschrieben. Es gibt ein paar schöne, extrem langsame Walzer, also Balladen im Dreivierteltakt, die natürlich diese Stimmung, dieses in sich Versunkene ganz gut unterstreichen. Und interessant ist auch, dass sie mit For Free einen Joni Mitchell-Song gecovert hat, den sie schon lange live spielt. Das heißt, sie muss auch songwritertechnisch einiges vorlegen, weil ihre eigenen Songs ja sonst total abstinken würden gegen die Qualität, die so eine Joni Mitchell immer aus dem Ärmel schüttelt. Aber wir hören vielleicht mal rein in einen anderen Song, den ich sehr überzeugend fand. Der heißt Dark But Just a Game.
You know, our lives the same. They both go down in infamy. That's a pretty little thing. And got a lot to sing, but nothing came from either one but pain.
Fuck you. Dark But Just a Game von Lana Del Rey. Jenny Tilker, in Lana Del Reys Songs geht es immer wieder um unvernünftige Beziehungen und toxische Liebesgeschichten. Bekommt man diese Art von Geschichten wieder zu hören oder geht es um ganz andere Dinge auf dem Album?
Na, sie ist ja prinzipiell eine Texterin, die oft wirklich beeindruckende Bilder findet. Sie hat ja auch im letzten Jahr ein Buch mit Gedichten, also mit Lyrik rausgebracht. Das war durchaus überzeugend, fand ich. Ansonsten geht es ja tatsächlich wieder viel um Beziehungen zu den vielleicht falschen Männern. Keep that bottle at your hand, my man. Sing me like a Bible hymn. Sie reminisziert in ihren Texten auffallend viel über ihre Vergangenheit. Zum Beispiel in White Dress, da singt sie davon, wie sie mit 19 in jenem weißen Kleid als Waitress, also als Kellnerin, gearbeitet hat. Und dazu, und das fand ich auch sehr schön, kommen dann aber ihre Reflexionen über ihre Karriere, die damals gestartet hat. Da wird aus dem White Dress plötzlich ein Tight Dress, also ein enges Kleid. Und sie spricht von den Männern der Music Business Conference und singt Look How I Got This. Das war für mich eine Anspielung darauf, wie sie eben einerseits mit ihren Looks Erfolg hatte und sie einsetzte, wie sie aber auch darauf, auf dieses normative Bild von Erotik reduziert wurde und wird. Und diese Ambivalenz ist bei ihr sehr oft vorhanden. Sie spielt oft mit diesem Image als Retro-Frau ohne feministisches Bewusstsein, mit so einer Konservativität, die sie einsetzt, aber dann wieder bricht durch Erzählungen über Drogen und Beschädigungen. Das ist auf der neuen Platte auch so.
Das Album ist ja höchstwahrscheinlich im Lockdown entstanden. Also ist das sowas wie eine Lockdown-Platte? Hört man das?
Ja, insofern, dass es eben sehr introspektiv ist, eben textlich nicht mehr so vielleicht ganz leicht politisch wie die Platte zuvor, sondern tatsächlich ausschließlich privat und trotzdem, auch das Private ist ja politisch, sie malt eben trotzdem wieder Bilder eines Landes, das vor allem auch in der Provinz jede Menge Abgründe bietet. Viele, auch Taylor Swift zum Beispiel, mit dem sie sich ja den Produzenten Jack Antonoff teilt, viele KünstlerInnen haben sich ja im Lockdown verstärkt an sich selbst abgearbeitet und das tut Lana Del Rey auf jeden Fall auf der neuen Platte auch. Corona kommt gar nicht vor, was sehr angenehm ist. Stattdessen bereist sie in Songs tatsächlich auch das ganze Land, was ja gerade eigentlich gar nicht möglich ist. Im weitesten Sinne ist es insofern also auch eine eskapistische Platte.
Mit Bitte um kurze Antwort, Jenny Zilker, empfehlen Sie das Album oder sollte man die Finger von lassen?
Ja, ich hab mich mit ihr tatsächlich angefreundet und mochte dieses Album sehr. Da ist so eine gewisse Demut drin. Das ist eine sehr erwachsene Platte und wenn man erwachsen mag, dann kann man die ganz gut mögen.
Sagt die Musikjournalistin Jenny Zilker. Danke für das Gespräch.
Gerne.
Sie hören Corso Kunst und Pop im Deutschlandfunk.
I be going hard, I ain't slept, yeah. And they ain't even knowin' I'm a threat, yeah. I know a couple haters want me dead, yeah. But I ain't be the one on debt, yeah. So I be going dummy from a set. Know where the answer, I'm going for the heads, yeah. Did what I said, better pay respect. Niggas like I do, what you did, what you get, what the heck like. Bitch, I'm Kim. 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 Anything's possible, go ask your mans. I saw him naked and ghosted him since. I guess I'm the one to be wearing the pants, signing them papers, shaking them hands, kissing your babies, heaven and Hades. Them and these rappers are trying to be shady. Go pace to pace to pace. Cut him up, did he play the games and maze? The protocols going basic.
face to face. First, second, third, I'm taking every space, taking every chance. I don't take an L, H-E-double-L, suck my dick as well. Rocking utility, belt to infinity, red like I'm Santa. I'm up in your chimney, know what I finna be, bro, what's your manners? Kim, I'm Shego. I ain't never said I wanna be a nigga hero. Hoes act green, I be getting that De Niro. Bank account big ass, something like my ego. Cocky as fuck, got a cocky croissant. My niggas bring bottles and glass to the club. Anything's possible, step for you stopping me. But I know you gon' try, cause you dumb.
I do what I wanna. Copy that, I know ain't gonna try. Even if a wing fell off, I'm fly. Cause I'm YBT, that's me. That's why I be going hard.
Like, yeah, and they ain't even know what I'm a threat. Yeah, I know a couple haters want me dead. Yeah, but I ain't be the one on deck. Yeah, so I be going dummy from a set. Know where to end, so I'm going for the heads. Yeah, I did what I said, better pay respect. Niggas like I do, what you did, what you get, what the heck like.
Die Rapperin TK Maester mit dem Stück Kim hier bei Corso Kunst und Pop im DLF. Ich denk zu viel. Denken wir das nicht alle, dass wir manchmal viel zu lange über ein bestimmtes Thema nachdenken und uns viel zu krass in Dinge hineinsteigern, unser Leben zu intensiv analysieren, anstatt es einfach mal zu genießen? Vielleicht ist das bei Kolumnistinnen anders. Sie müssen intensiv über unseren Alltag nachdenken, ihn sezieren und gründlich auf den Kopf stellen, um ihre Beobachtungen stichhaltig niederschreiben zu können. Das macht auch Nina Kunz. 2020 wurde sie vom Magazin Schweizer Journalist zur Kolumnistin des Jahres gewählt. Ihre Texte erschienen bei Zeit Online, im Zeitmagazin oder in der Neuen Zürcher Zeitung und liegen nun gesammelt als Buch vor, das eben den Titel Ich denk zu viel trägt. Nina Kunz, willkommen zum Corso-Gespräch.
Hallo.
Reden wir zu Beginn doch mal über das Internet. Ihr Text Ich hasse dieses Internet, der endet mit der Beobachtung, Sie könnten in 50 Jahren sagen, Sie hätten womöglich Ihr Leben online vergeudet. Das klingt jetzt für mich ein wenig kulturpessimistisch. Woher kommt diese Sorge?
Ich glaube, diese Sorge kommt aus einem ganz dringlichen Gefühl, das ich sehr oft spüre, wenn ich so in dieses Rabbit Hole hineingesogen werde, das es ja manchmal geben kann, wenn man irgendwie ganz kurz was im Internet nachschauen will, irgendwie, wie wird das Wetter nächsten Dienstag? Und dann ist man irgendwie 3 Stunden später, erwacht man so und irgendwie hat sich gerade durch 10 verschiedene YouTube-Videos geklickt und schaut sich jetzt irgendwie ein Video an über einen Babyesel, der denkt, er sei ein Hund oder sowas. Und dann denkt man sich, what the fuck, was ist gerade passiert? Und weil ich diese Erfahrung immer wieder mache, habe ich schon Angst, dass ich irgendwie eine ganz wichtige Lebenszeit online vergeude.
Verschwenden wir unsere Zeit im Internet?
Gute Frage. Ich glaube nicht nur. Ich will überhaupt nicht kulturpessimistisch sein. Ich finde sowieso einfache Antworten oder klare Antworten meist uninteressant. Ich finde, in den Nuancen und in den Ambivalenzen steckt irgendwie das Interessante. Und ich glaube, das Internet ist wahrscheinlich die ambivalenteste Erfindung, vielleicht, die es je gegeben hat. Und ich bin total froh über die Kommunikationsmöglichkeiten, gerade im letzten Jahr. Aber ich habe auch viele Unbehagen.
Sie sprechen in Ihrem Buch ja über ganz neue Begriffe, die Sie gelernt haben, etwa Workism oder Arrival Fallacy. Sie begeben sich auf die Suche nach Ihrem Vater, der nach Ihrer Geburt aus Ihrem Leben verschwand. Sie denken über das Wursteln nach oder über Comfort Food, also Essen, das einem Trost verschafft. Alles sehr unterschiedliche Themen. Was hält denn die Texte zusammen?
Ja, das sind tatsächlich sehr unterschiedliche Themen. Was die Texte zusammenhält, ist, ich glaube, das Thema Unbehagen. Also jeder dieser 30 Texte im Buch ist aus einem unheimlichen Gefühl heraus entstanden. Irgendein Unbehagen, eine Angst, die ich nicht recht erklären konnte. Und dann habe ich mich hingesetzt und so lange an einem Essay oder an einer Kolumne gearbeitet, bis ich irgendwie das Gefühl hatte, ich könne diese Angst ein bisschen besser verstehen. Ja, also aus einer Dringlichkeit heraus entstanden sind alle diese Texte.
Könnte man das auch beschreiben als Motivation durch Angst?
Ja, wenn Sie so wollen, ja.
Aber spezifizieren wir doch mal dieses Gefühl des Unbehagens. Was ist das denn genau? Woher kommt das?
Schwierig. Ich glaube, das Spannungsfeld all dieser Texte ist dieses Gefühl von, eigentlich ist alles gut und man ist furchtbar privilegiert und gleichzeitig hat man vielleicht einen Stresstinnitus im Ohr oder ein enge Gefühl in der Brust und das geht irgendwie nicht zusammen. Und ich glaube, ja, in diesem Paradox fast schon bewegen sich all die Texte. Und deshalb heißt das Buch auch ich denke zu viel, weil ich glaube, die viele Ängste, die wir heute haben, sind total diffus. Also es ist nicht ein Säbelzahntiger, der vor einem steht und einen bedroht. Und dann geht man ja direkt ins Handeln, dann rennt man weg, sehr wahrscheinlich. Aber die Ängste von heute sind wahnsinnig diffus. Leistungsdruck, Körperbilder, Klimakrise, alles ist total unsichtbar. Und ich glaube, diese unsichtbaren Ängste sind wie eine große Projektionsfläche für Fragen, für Grübeln und für Ängste. Deshalb, ich würde die Frage vielleicht so beantworten.
Das Buch ist ja zur Hälfte Tagebuch und zur Hälfte Theoriesammelsurium. Was reizte Sie denn an der Form des Tagebuchs?
Ich glaube, die Unmittelbarkeit, wenn das ein Wort ist, das Authentische vielleicht. Ich habe ja vorher als in Anführungszeichen normale Journalistin gearbeitet. Und da fand ich es irgendwann seltsam, dass ich als Expertin auftreten sollte für alle möglichen Themen. Und dann habe ich irgendwann das persönliche Schreiben für mich entdeckt, weil ich das Gefühl hatte, dort kann ich wirklich sagen, was ist, und Wahrheiten aufzeigen, zumindest in meinem ganz kleinen subjektiven Rahmen. Und ich lese auch total gerne selbst Gedanken von anderen Menschen. Ich finde das eine große Bereicherung. Ich glaube, dass so das Unmittelbare ist, was mich reizt an dieser Tagebuchform.
Ja, ich glaube, in Ihren Texten geht es auch, oder das lese ich da zumindest heraus, geht es auch oft um sowas wie eine Art Sinnsuche. Sie sinnieren zum Beispiel in einem Text darüber, sich ein Tattoo stechen zu lassen, machen es dann tatsächlich, nur um es dann wieder zu bereuen und schmerzhaft entfernen zu lassen und sich dann doch letzten Endes dagegen zu entschließen, also gegen diese Entfernung. Sehen Sie Ihre Kolumnen auch so etwas als eine Form der Lebensberatung?
Schwere Frage. Ich glaube, nein. Ich glaube, es ist wirklich auch das Buch jetzt ist eine Einladung in meine Gedankenwelt, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich in irgendeiner Hinsicht eine Vorbildfunktion habe. Und ich finde es spannend, dass Sie sagen, Sinnsuche, weil es fühlt sich für mich schon auch so an. Und ich glaube, das ist auch ein Gegenwartsphänomen bis zu einem gewissen Grad, dass wir total viele Lebensentwürfe haben, die wir potenziell leben können. Und dadurch entsteht eine Angst, sich für die falsche Option zu entscheiden. Und ja, und ich glaube, diese Frage ist sehr präsent in meinen Texten. Wie entscheide ich mich in diesem Meer von Entscheidungen?
Sagt die Journalistin und Kolumnistin Nina Kunz. Vielen Dank für das Gespräch, das wir vor der Sendung aufgezeichnet haben.
Herzlichen Dank.
Die Band Wooden Peak begann ganz klein als Duo und musiziert mittlerweile als Quartett. Electric Versions heißt ihr neues Album, das zum Teil bereits bekannte Stücke enthält, die neu eingespielt wurden und stilistisch ein bisschen an die Band The No Twist erinnern. Hier sind sie mit dem Stück Who Blinks First.
Simplify those daily news for just pictures. Memorize all parables, you write one word.
sells you paper, wanting gold, the sheep blinks first. Shimmering top lights, hollering fight. Shimmering top lights for the half-skilled agent. Shimmering top lights, hollering fight. Shimmering top lights for the half.
Das C in CDU steht für käuflich, witzelte vor ein paar Tagen ein Twitter-Nutzer. Ein anderer schrieb, das C stünde für Cash, also bares Geld. Die CDU-Maskenaffäre hat der Partei großen Schaden zugefügt und treibt auch unseren Glossisten vom Dienst, Klaus Pokatzki, um, der im heutigen Aufreger der Woche ist, was auf ganz verrückte Geschäftsideen kommt.
Hallo, ihr Corona-Händler von der Christenunion. Grüß Mammon. Kollegen, sage ich, denn ich mische jetzt mit beim Maskendeal. Hallo, Herr Bundesgesundheitsminister, bei mir kriegen Sie sie schon für 5 € pro Stück. Wenn Sie dann wieder bei den Apotheken Masken an alte Menschen verteilen, dann müssen Sie nicht mehr 6 € für jedes Hängeteil zahlen, wie Sie das beim letzten Mal gemacht haben. Konnten die schlauen Apotheker sich dann günstig aus dem Internet eindecken, so für jeweils einen Masken-Euro und satten Gewinn machen. Okay, Herr Spahn, sagen wir 4 €? Dann sehen die Wähler mal, wie lernfähig sie sind. Nutzt ihrer Partei, die ja am Wahlsonntag nicht so wirklich doll abgeschnitten hat. Wobei, ein 2-stelliges Ergebnis haben sie noch gekriegt. Und auch die Sozen können froh sein, wie locker sie in Baden-Württemberg die 5%-Hürde geschafft haben. Da hatten die Politikwissenschaftler mal wieder schön zu dozieren von bürgerlichen Parteien. Politikwissenschaftler sind die Leute, die sich nach der Wahl 1972, als wir tatsächlich noch ein bürgerliches Lager hatten, ins Bett gelegt haben und jetzt immer nur zu den Wahlsonntagen aufstehen und glauben, wir haben noch 1972. Die Sozen sind total unbürgerlich und die Grünen Totalbürger gibt es gar nicht. Hallo, ihr Politikwissenschaftler. Wenn ihr im September zur Bundestagswahl wieder aus euren Betten kriecht, dann denkt daran, ihr braucht wahrscheinlich eine Corona-Maske. Bei mir kriegt ihr sie für 3 €. Versprochen. Ich mache es auch wie mein Kollege Alfred Sauter von der CSU und spende einen Teil meiner Einnahmen für einen wohltätigen Zweck. Wie viel und für welchen hat er uns ja nicht gesagt. Ich sage es hier. Pro Maske gebe ich 1 € für das Bundeswehrsozialwerk. Dann haben die tausende Soldaten was davon, die wirklich bei Corona helfen. Und vom Rest fahre ich nach Mallorca und mache einen auf Ballermann. Okay, sagen wir 2 €?
Das war's für heute mit Corso Kunst und Pop. Die ungekürzte Fassung des Gesprächs mit Nina Kunz gibt es bei uns im Corso-Podcast zu hören. Den finden Sie zum Beispiel in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App oder bei Spotify. Dort können Sie unter anderem hören, warum die Oma von Nina Kunz eine super Ratgeberheldin ist. Jetzt übernehmen hier die KollegInnen von Medias Res und ich, Raphael Smarzoch, ich sage Tschüss, danke fürs Zuhören und einen wunderschönen Nachmittag noch.